Sehr, sehr cool. Das ist eine gute Idee. Genau, Josua ist immer ein bisschen schwierig in einer Welt, wo nicht mehr viele diesen Namen kennen. Ich habe mittlerweile eine Liste, da sind bestimmt so 11, 12, 13 verschiedene Varianten von diesem Namen. Genau, wer mich nicht kennt, ich bin in Chemnitz und ich darf dort eine Gemeindegründung leiten in so einem Brennpunkt. Und da hörst du alle möglichen Namen von Josepha, Jochoa, Joshua. Jesus war auch schon dabei. Das ist meine Lieblingsgeschichte, weil manche Kinder, die haben dort einfach noch nie was von Jesus groß gehört. Und der Name Josua und Jesus liegt eh schon nah beieinander. Und einmal wollte ich eine Mutti besuchen von einem Kind, was gerade bei uns zum Kinderprogramm gekommen ist. Und das Kind hat mich dann mit nach Hause genommen, reißt die Tür auf. Mama, Jesus will mit dir reden. Ja. Genau, dachte ich, ja, hier bin ich, mein Kind. Ja, ansonsten, ich darf mit einer ganz wunderbaren Frau verheiratet sein, Sarah, und wir haben mittlerweile 3 ganz süße kleine Mädels. Das ist irgendwie so ein Brüderding zwischen uns. So, meine beiden Brüder, die haben jeweils auch 3 Mädels. Was willst du da machen als Jüngster? Da musst du ja irgendwie mitziehen. Da hast du gar keine andere Wahl. Genau. Schön. Ich nehme euch in was rein. Und ihr seht schon, das Bild ist jetzt nicht so das Hübscheste. Sieht jetzt nicht so sehr ermutigend aus. Weil wir gucken uns den Text an, den man wahrscheinlich nicht so gerne liest. Und der kann ganz unterschiedliche Sachen bei dir auslösen. Das ist ein Text, wo Gott sehr hart handelt. Und vielleicht ist das für dich so ein bisschen abstoßend, weil du denkst, boah, wenn Gott so ist, dann gute Nacht. Dann, puh, was macht man dann? Es ist ein Text, der im Neuen Testament steht. Und vielleicht auch wirft das bei dir Fragen auf. Man hört ja immer mal wieder, vielleicht ist dir das auch schon begegnet, dass so Leute sagen, naja, im Alten Testament früher, da war Gott noch zornig und hat so Sachen gemacht. Aber jetzt, ja, da leben wir in der Zeit der Gnade, da passiert sowas nicht. Gott ist immer gnädig, tut keinem was zuleide. Da werden wir mit dem Text irgendwie Probleme kriegen. Vielleicht trifft dich auch der Text nicht so sehr, kann auch sein, dass du das schon gut zusammenkriegst, so die Gnade Gottes, aber auch so eine gesunde Form von Ehrfurcht vor dem, der einfach über allem steht und der auch der Herr über Leben und Tod ist. Und es kann auch sein, dass dieser Text dir persönlich Angst macht. Vielleicht, weil du dich eh schon oft schlecht vor Gott fühlst und denkst, naja, ich glaube nicht genug, ich bete nicht genug und naja, wie du auch mit Jesus unterwegs bist, ist es immer zu wenig. Wenn es dir so geht, dann bitte liest das nicht in den Text rein, weil darum geht es nicht. Das möchte ich gleich am Anfang sagen, darum geht es nicht. Aber man liest es gerne rein. Das ist eine große Gefahr. Wir gehen in die Apostelgeschichte und ich sage kurz, was so ein bisschen drumherum passiert ist. Stellt euch vor, die Geburtsstunde der ersten Gemeinde. Ich weiß nicht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es gibt kaum Leute, die an Jesus glauben, aber da fängt was an. Jesus ist in den Himmel gegangen. Am Anfang waren die Nachfolger, die Freunde von Jesus erst noch so ein bisschen ratlos. Was machen wir denn jetzt? Und deswegen hatte Jesus erst der ganzen Mannschaft noch ein paar Infos gegeben, kurz bevor er weggegangen ist. Ne? Bleibt noch ein paar Tage in Jerusalem. Entspannt euch, keine Angst, das wird schon alles. Da kommt noch jemand. Gemeint war der Heilige Geist. Und der kam dann auch ein paar Tage später. Und dann hat sich plötzlich alles geändert, von die Jünger schließen sich ein in ihrer Bude hinzu, die Jünger gehen raus, erzählen allen von Jesus, haben plötzlich einen übernatürlichen Mut, ganz viele coole Sachen passierten und viele Leute kommen zum Glauben, es passieren Wunder, auch Arme und Bedürftige kommen zum Glauben. Die Dynamik kann man sich damals, das muss man sich total verrückt vorstellen, da steht ja teilweise, dass in einem Tag tausende Menschen zum Glauben gekommen sind. Da hast du, ja, wenn du da Kindergottesdienst bisher nur 2 Gruppen hattest, hast du als Kindergottesdienst leider plötzlich ein Problem. Eine wahnsinnige Dynamik. Und auch innerhalb der Gemeinde, Leute fangen plötzlich an, ihre Sachen zu verkaufen, weil sie gerne für die Bedürftigen was geben wollen. Alle werfen so Sachen in einen Topf. Ja, und ich habe dieses Bild ausgewählt, weil in dieser Dynamik kommt was Finsteres rein. Da schleicht sich was ein und das schauen wir uns mal an. Am Anfang ist es noch ganz hell. Apostelgeschichte 4, da starten wir im Vers 34. Apostelgeschichte 4, Vers 34. Ich habe ein bisschen eine modernere Übersetzung genommen. Es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet der, der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Jetzt kommt so die Finsternis rein. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land, und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm: Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und jetzt wird es ganz dunkel. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Den Rest fasse ich kurz zusammen. Hananias wird rausgetragen und begraben. Und kurz danach kommt seine Frau. Die hat davon nichts mitbekommen. Wer weiß, war vielleicht einkaufen. Und Petrus gibt ihr nochmal die Chance, die Wahrheit zu sagen, und fragt sie: Ist das wirklich der volle Betrag? Ist das alles? Und auch die Frau Sapphira, die sagt: Ja, Petrus, wir haben alles abgegeben, komplett, Halleluja. Und Petrus ist einfach nur traurig, weil er weiß, das ist gelogen. Und auch die Frau bricht auf der Stelle zusammen und stirbt. Zum Schluss heißt es noch: Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde, und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Sehr krasses Erlebnis. Ein Ehepaar in der Gemeinde, das sich Betrug vorgenommen hat. Und beide erleben, wie Gott sie auf der Stelle zur Rechenschaft zieht. Beide fallen tot um. Auch das, man kann sich das, glaube ich, nicht wirklich vorstellen, aber es ist klar, was das in der Gemeinde auslöst. Die sind einfach alle geschockt. Und alle so: Ach du Kacke. Was machen wir jetzt damit? In der Bibel heißt es, dass alles, was in der Bibel steht, dazu dient, um in unser Leben reinzusprechen. Aber meistens nicht einfach so, sondern oft ist das mit ein bisschen Arbeit verbunden. Da muss man ein bisschen rausfinden, was ist eigentlich damals passiert. Und dann schauen, was können wir davon heute, 2026 in Annaberg, übertragen. Und das können Sachen sein, die total ermutigend sind. Können aber auch Sachen sein, die manches in unserem Leben zurechtrücken. Und ich lade euch ein, dass wir uns mal drauf einlassen. Auch wenn es ein krasser Text ist. Wir schauen mal rein, was eigentlich passiert ist, und rutschen nochmal ganz an Anfang. Es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste, denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Erstmal nur bis dahin. Zu dem Zeitpunkt, da bestand die Gemeinde in Jerusalem schon aus mehreren tausend Leuten. Die haben sich in Häusern getroffen, hatten so Hauskreise. Dann haben sie sich aber auch alle zusammengetroffen. Da heißt es, dass sie die Halle Salomos gebucht haben. Kann man sich vielleicht vorstellen, wie die Messehalle in Chemnitz, da passen ein paar tausend Leute rein. Und dann gab es eine ganz bunte Mischung von Leuten. wie heute, ja, wenn du bei uns auf dem Sonnenberg am Brennpunkt bist, da gibt es ein Haus, wo top saniert, der Porsche steht davor und im Haus daneben fehlt die Tür und Obdachlose wohnen drin. Und aus allen Gesellschaftsschichten kommen Leute zum Glauben und alle sind plötzlich zusammen. Und dann haben sich Einzelne gemeldet, ein Sozialsystem damals gab es nicht. Also Bürgergeld, irgendwelche Versicherungen, nee, wenn du nichts hast, hast du nichts. Und in der Gemeinde ist so eine Dynamik, dass Leute anfangen zusammenzulegen. Ne, der Erste fängt vielleicht an, hier sind doch so viele Leute, die echt Not haben, die nichts haben. Und ich glaube jetzt an Jesus am Ende, jetzt, ich habe so ein großes Grundstück, aber ich baue das eigentlich eh nicht. Ich habe es verkauft, hier, macht mit dem Geld, verteilt es an die Armen. Und so, der eine nach dem anderen fängt damit an. Und dann, hier steht noch, dass die das vor den Aposteln niederlegten. Das ist vielleicht ein bisschen befremdlich. Weiß nicht. Es gibt manche Gemeinden, ich weiß nicht, ob ihr solche Videos schon gesehen habt, wo die Kollekte eingesammelt wird und alle wedeln erst mal mit den Scheinen. Oder es gibt auch ein Video, wo so ein paar Afrikaner, die tanzen dann regelrecht zu diesem Kollektenstock und machen noch Kunststücke und jeder übertrifft also den anderen. Das ist jetzt nicht so unsere Kultur, das ist auch in Ordnung. Die Kultur damals war, man legt es vor den Aposteln nieder. Ja, haben die so gemacht, würden wir heute anders machen. Und dann, genau, dann wird einer von diesen Leuten als Beispiel einfach beschrieben. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet der, der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Da will ich noch mal ein bisschen drauf gucken, weil stell dich mal vor, du hast einen Charakter, dass Leute anfangen, dich anders zu nennen, weil einfach der Name Josef nicht mehr passt. Also was muss der Josef für ein Typ gewesen sein, dass die Apostel sagen, ey, nee, du heißt nicht, wir können dich nicht Josef nennen, wir nennen dich Barnabas, der andere ermutigt. Das finde ich so, also so beeindruckend und das ermutigt mich wieder. Jemand, der so erfüllt ist, der den ganzen Tag einfach immer wieder Leute ermutigt. Vielleicht kennst du solche Leute, die dich schon mal ermutigt haben, die so eine Art haben, die einfach die richtigen Worte für dich haben. Dich irgendwo rausholen und so, es trifft genau. Und du bist so ein Mensch, dass Leute anfangen, oh, ich nenne dich der Ermutiger. Weil irgendwie immer, wenn ich dich treffe, ermutigst du mich. Und gar nicht, der Josef, den hat es anscheinend gar nicht gestört. Also nicht so komisch, so, haha, da kommt der Ermutiger. Sondern der hat sich einfach, es war einfach schön, der war einfach dankbar. Die Leute haben sich gefreut, haben Gott damit geehrt, was für ein toller Charakter dieser Josef hat. Barnabas. Wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, der Barnabas, der taucht noch an mehreren Stellen auf und immer in einer ganz besonderen Art. Also da merkt man, der muss einen ganz coolen Charakter gehabt haben. Barnabas war der Erste zum Beispiel, der Paulus aufgenommen hat. Paulus, der Christenverfolger, alle haben gesagt, naja, wer weiß, ob der das ernst meint. Am Ende ist das irgendwie so ein falscher 50er, ne? Tut jetzt so, als ob er an Jesus glaubt. In Wirklichkeit will er uns alle umbringen. Boah, ey, wir wissen, was der alles gemacht hat. Und der Barnabas hat irgendwie so einen Blick von Gott. Nee, der Typ meint es ernst. Komm rein, Paulus, ich zeig dir alles. Ganz, ganz besonderer Kerl. Und danach später ist es der zuerst mit Paulus auf Missionsreise geht. Also er hat so ganz, an ganz tollen Stellen hat er so einen ganz wichtigen Impuls immer reingegeben. Der Ermutiger. Wie ist dagegen Hananias drauf? Oh, Bild weg. Bild wieder da. Super. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Wo die da sind, das steht nicht da. Vielleicht waren die da gerade, ne, in der Messehalle in Chemnitz, hatten gerade Gottesdienst, haben große Sammlungen gemacht. Vielleicht war es auch irgendwo ein kleineres Treffen, das ist auch egal. Aber klar ist, der muss das ziemlich offensiv gemacht haben. Also vielleicht kann man sich das so vorstellen, Hananias kommt da zu den Aposteln, legt da ein bisschen Geld hin und nimmt das Mikro und sagt, Freunde, ich muss jetzt mal Zeugnis geben. ne, hier haben ja schon einige ihr Land verkauft, ne, der Josef, der Barnabas, ne. Und da haben meine Frau und ich gesagt, boah, ja, das liegt uns auch so richtig auf dem Herzen. Wir haben alles hergegeben, das Grundstück, alles verkauft und hier bis auf den letzten Cent, wir geben es her, preist den Herrn, alles für ihn, Halleluja. Und in Wirklichkeit ist es glatt gelogen. In Wirklichkeit, ja, hat er die Hälfte unterm Bett versteckt oder irgendwo. Tja, warum Hananias das gemacht hat, steht nicht da. Es steht nur da, wie Petrus reagiert. Petrus kann das nicht wissen. Niemand da, der ihm das zugeflüstert hat. Aber ja, Petrus bekommt eine übernatürliche Erkenntnis von Gott. Als Hananias das Geld vor den Aposteln niederlegte, da sagte Petrus zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und das ist die wichtigste Stelle in diesem ganzen Text, weil an der merken wir, wie die Gemeinde damals drauf war und es verhindert total, dass wir irgendwo falsch abbiegen. Das verhindert, dass wir die Lage falsch einschätzen. Zum einen zeigt es, der Hananias, der muss das ganz bewusst gelogen haben. Ich habe eine einfachere Übersetzung hier genommen, weil wenn man zum Beispiel die Lutherbibel nimmt, da steht es ein bisschen kürzer drin. Und ich weiß noch, wo ich die Stelle irgendwie als Jugendlicher zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, ach du Kacke. Da steht drin einfach, Hananias legte einen Teil des Erlöses vor die Apostel. Und dann halt, ja, fällt er tot um. Und da denkst du als Jugendlicher, ach du Kacke, alle anderen haben halt alles gegeben. Der Fehler von Hananias war, er hat nur einen Teil gegeben, hat nicht genug gegeben. Zack, weg. So habe ich irgendwie das rein interpretiert. Und dachte, okay, also wenn du nicht alles für den Herrn gibst, kannst du es irgendwie bleiben lassen. Aber tatsächlich stimmt das nicht. Das Problem war nicht, dass er nur einen Teil gegeben hat. Das Problem war, dass er es ausgegeben hat, als wäre es alles. Also Hananias ist nicht hingegangen so, ja, ne, alles geben wollen wir vielleicht nicht, ihr habt dann noch einen Teil und Gott, zack. Nee, das Problem war diese bewusste, gespielte Großzügigkeit. Zum anderen, hier stecken ganz, ganz viele wichtige Sachen drin. Stellt euch vor, in dieser krassen geistlichen Aufbruchstimmung von tausenden Leuten und einer nach dem anderen verkauft sein Zeug, das ist ja wie gemacht für Gruppenzwang. Das ist wie gemacht, dass du dich total schlecht fühlst. Oh, Kacke, ey, der Josef, der hat sein Stück Land verkauft. Naja, und ich habe auch noch ein Stück Land. Ah, das wollte ich eigentlich behalten, so für die Altersvorsorge. Ah, Mist, ey, jetzt kommt der Nächste. Was mache ich denn? Die gucken schon alle auf mich. Das kann so schnell passieren, dass Leute sich unter Druck gesetzt fühlen und denken, na, als guter Christ musst du jetzt hier irgendwie mitmachen. Was machst du denn? Ne? Und dann als armer Hananias, ne, was willst du denn machen? Musst du halt auch dein Grundstück verkaufen? Naja, dann machen wir halt irgendwie so eine Kompromisslösung, tun nur einen Teil, schwierig. So war es nicht. Es war auch nicht so, dass irgendwie dann noch jemand, keine Ahnung, neben Hananias in der Kirchenbank saß noch der Nachbar so, guck mal hier, der Josef, ey, Hananias, du hast doch auch noch so ein Stück Feld. Na komm, wie wär's? Wir verkaufen alle unser letztes Hemd. Ey, Gott ist gut, komm, mach doch mit. Das ist alles nicht passiert. Weil Petrus macht es ganz klar. Das ist so wichtig, was hier steht. Warum hast du uns verheimlicht? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Das sind die wichtigsten Sätze hier drin, weil die uns verraten, wie heilsam diese Gemeinde damals war. Da gab es keinen Druck, nicht unterschwellig. Und das bietet sich hier an. Hier steht, auch nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Ja, der Beamer kommt bestimmt gleich wieder. Das heißt, Petrus hat irgendwie bestimmt davon erfahren. Das ging ja nicht von jetzt auf gleich verkauft und gleich am selben Tag noch hingelegt. Aber gerade Geld ist ja so ein Thema, was sich so anbietet. Ich nehme jetzt Nils, stell mir mal vor, der Nils hätte jetzt, wäre zu Geld gekommen, ne? Und ich als Gemeindeleiter, ich erfahre das. Ne, dann, ja, ich weiß nicht, so die Gemeindekasse, ja, die können schon auch was gebrauchen. Ich lade mal Nils zum Essen ein, wir gehen mal Pizza essen, ganz unverfänglich. Ne, Nils, ich wollte einfach mal ein bisschen mit dir quatschen. Ne? Haben uns schon lange nicht getroffen. Genau, dann so beim letzten Stück Pizza, ne, Nils. Glückwunsch, ne? Du bist ja zu Geld gekommen, schön. Hast du dir schon überlegt, was du damit machst? Komm, hast du viele schöne Dinge damit machen, ne? Auf Gemeinde machen natürlich auch gute Sachen, ne? Und weißt ja so ein bisschen. Bet mal drüber, ne? Weiß nicht, vielleicht, ich hatte auch noch so einen Eindruck irgendwie. Also, das bietet sich ja so krass an, wenn du weißt, da hat jemand Geld, dass du da anfängst, drum zu manipulieren. Aber Petrus hat das nicht gemacht. Was für ein cooler Typ. Was für ein cooler Typ. Die haben damals zwei Sachen zusammengebracht, nämlich Gott wirkt total große Dinge. Die ersten Seiten in der Apostelgeschichte sind so voll mit Wundern. Und es ist aber nicht schräg geworden. Es ist nicht manipulativ geworden. Und das ist was, das habe ich so als einen Punkt, deswegen mal ein schöneres Bild, so ein Schiff, besser als so schwarze Tinte. Als einen Punkt, was ich mir total wünsche, für meine Gemeinde in Chemnitz, aber ja, genauso auch hier, Gemeinde soll ein Ort sein, wo es keine Manipulation und keinen Gruppenzwang gibt, sondern Freiheit. Gemeinde soll ein Ort sein, wo es keine Manipulation und keinen Gruppenzwang gibt, sondern Freiheit. Und ich merke aber selber, dass das so schnell passiert. Und ich sage es euch, eure Gemeindeleitung braucht euch als Rückmeldung. Weil ich merke es an mir selber, ich kriege oft manches gar nicht mit, wie ich wirke oder wie irgendwas, was so passiert in der Gemeinde, auf andere wirkt. Wir brauchen Rückmeldung. Wo kommt was schräg rüber? Wo hast du vielleicht was komisch aufgeschnappt? Der Pastor, der mich jahrelang begleitet hat in der Gemeindegründung, der hat mich total beeindruckt. Wo ich dort im Gottesdienst saß, hat er sich vorne hingestellt und hat einfach gesagt, hier, ich mache so oft Sachen falsch und krieg's nicht mit. Bitte kommt auf mich zu und sagt's mir. Ich habe sonst keine Chance, das zu beheben. Da dachte ich, was für ein krasser Typ. Wir brauchen Rückmeldung. Und es passiert so schnell. Ich muss an eine Sache denken, da war ich so 16, 17, 18, Wer kennt denn noch diese Gebetstimer, diese Vibrierdinger? Andreas sind genau. Das war mal so, vielleicht machen es auch immer noch Leute, das war so ein Hype, ich weiß gar nicht mehr, wer den eingeführt hat. Da die Idee ist, so einen Sporttimer, mit dem man eigentlich Training macht, sich so an die Seite klemmen, irgendwie auf 10 Minuten stellen und alle 10 Minuten vibriert der oder klingelt und das als Erinnerung zu beten. Dein Gedanke war, in der Bibel heißt es ja, betet alle Zeit und ich vergesse es so oft. Na, und dann war irgendwie, ja, einer hat so ein Ding ran gemacht und meinte, boah, ey, seitdem die ganze Woche, das war so anders mit Gott. Ich habe so oft mit Gott geredet, habe so viel erlebt. Dachte ich, ja, kaufst du auch so ein Ding? Habe ich auch viele coole Sachen erlebt. Und ja, in unserem Hauskreis war, keine Ahnung, gefühlt, fast alle haben so ein Teil gekauft. Und Woche für Woche ging es dann drum, wie cool das ist gerade, was sich verändert. Und wir haben überhaupt nicht gemerkt, wie das andere unter Druck setzt. Wir hatten einfach Spaß. Aber ich weiß noch genau, da war mindestens ein Pärchen da im Hauskreis, die halt nicht mitgemacht haben. Und ich glaube, Jahre später haben die mal gesagt, wie kacke das für die war. Ich habe es nicht mitbekommen. Die meinten, boah, ey, Woche für Woche immer dieses Thema mit diesem Timer. Wir haben uns so schlecht gefühlt, weil wir dachten, das ist gerade nicht unseres. Aber immer nur das Thema und immer, ach, was alles Cooles passiert ist. Ich dachte, boah, krass, ja. Oh, wie sehr hätte ich mir gewünscht, jemanden, der mir das spiegelt, was da gerade passiert. Der uns irgendwie hilft, dass wir uns irgendwie freuen, aber auch, dass kein komischer Druck entsteht. Und solche Sachen, da kannst du jedes Thema nehmen. Ihr macht immer mal Zeugniszeit. Auch sowas, ne, es ist total cool, immer wieder Geschichten zu hören, wo Leute Tolles mit Gott erleben. Und genauso muss auch Platz sein für die, die jahrelang beten und nichts erleben. Und manchmal wünsche ich mir, dass es auch so eine Zeugniszeit gibt von Leuten, die nach vorne kommen und sagen, wisst ihr, ey, es ist echt schwer, so lange wünsche ich mir schon was, dass das sich verändert und es verändert sich nicht, aber wisst ihr was, ich halte trotzdem an Gott fest. Das ist auch ein Zeugnis, so ein cooles Zeugnis. Ne? Nimm andere Bereiche. Wer wie viel mitarbeitet in der Gemeinde? Auch ein super Ding, wo man sich vergleichen kann. Ne? Der eine hat viel Kraft und viel Zeit, ne? Kann irgendwie jede Woche Kindergottesdienst machen oder was weiß ich, oder putzen. Und der andere hat es gerade einfach nicht. Und dann, ne, der eine fühlt sich vielleicht minderwertig, der andere denkt sich, oh Mann, hier, der, jeden Sonntag sitzt er da auf seinem Sitz und ich putze jede Woche und ich weiß genau, der rührt keinen Finger. Ne, da kommen so schnell Gedanken auf. Da braucht es so eine gute Balance und einen offenen Ort, auch darüber zu reden, dass jeder sein Maß findet. Genau, bei den Aposteln damals war es das Thema Geld, ist heute auch ein Thema, wo sich viele irgendwie schlecht fühlen, ist unwohl irgendwie. Wie cool, der Gemeinde damals ist es gelungen, dass es keine Manipulationen gibt, keinen Gruppenzwang. Und das wünsche ich mir so sehr, dass uns das gelingt, aber wir brauchen Rückmeldung dazu. Ne? Gebt Rückmeldungen in eure Gemeinde, wo, ob das gelingt, ob es nicht gelingt. Wir rutschen noch eins weiter. Es bleibt ja trotzdem die Frage, warum hat Ananias das gemacht? Weil, also wir wissen jetzt schon mal, niemand hat ihn dazu gedrängt. Es gab keinen Gruppenzwang, es war nicht irgendwie der arme Ananias, musste halt mitmachen mit dem Strom, war nicht der Fall. Was wir auch wissen, Petrus hat gerade gesagt, du hättest mit dem Verkauf, mit dem Besitz, mit dem Erlös alles machen können, was du wolltest. Das bedeutet, er hätte auch einfach einen Teil hinlegen können und es wäre total in Ordnung gewesen. Er hätte einfach sagen können, ja, hier, wir haben auch was verkauft, weiß nicht, 5% haben wir auf dem Herzen für die Gemeinde. Hey, voll cool. Das wäre total in Ordnung gewesen. Selbst nichts geben wäre in Ordnung gewesen. Zu sagen, ja, ich glaube, für uns ist wichtig, ne, Altersvorsorge, damals gab es eh keine Rente. Ne, du musst auch gucken, wo du bleibst. Es gab keinen Druck. Das Einzige, was übrig bleibt, ist, dass Ananias anscheinend einfach ganz bewusst vorhatte, groß zu tun vor der Gemeinde mit etwas, was gar nicht stimmt. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Ich weiß nicht, ob euch was anderes einfällt. Was bleibt als Motiv? So richtig genau, ja, steht halt nicht da, aber es war ein Motiv, was Gott anscheinend so verheerend fand, dass er entschieden hat, hier ist Schluss. Die finsterste Stelle an diesem Bibeltext. Als Ananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Genau, und wie es dann weitergeht mit der Frau und ja, wie das Ehrfurcht auslöst in der ganzen Gemeinde. Wichtig ist, ich glaube, Petrus war genauso erschrocken. Petrus hat nichts in die Richtung gemacht, ne? Der hat sich dort nicht hingestellt, dafür wird der Herr dich strafen. Der hat einfach mit Ananias geredet, hat das offengelegt, hat gefragt, hey, warum hast du das gemacht? Und keine Ahnung, wie geht es dir als Pastor oder in der Gemeinde, wenn dann der Typ vor dir tot umfällt? Ich habe ein bisschen YouTube-Predigten angeschaut zu dem Thema in der Vorbereitung, weil ich wissen wollte, was gibt es noch so für Meinungen. Und das fand ich ganz spannend. Da war so viel verschiedenes Zeug dabei. Ich gebe euch mal kurz ein paar Beispiele. Einer hat gepredigt und meinte, der Tod von Ananias war gar nicht Gottes Wille. Der hat dann das so ausgeführt, naja, der Petrus hat da überreagiert. Ne? Der ist ja so die Autorität in der Gemeinde, dann scheißt er da den Ananias so zusammen. Der arme Kerl, Herzinfarkt. Und ich denke so, also meinem Ernst, Freunde, aber das steht irgendwie nicht dort. Also für mich wirkt es so, dass Petrus selber überrascht ist, also Ananias damit konfrontierend. Ein zweites Beispiel war, einer meinte, naja, die Sünde, es war halt die Sünde gegen den Heiligen Geist. Wo ich mir denke, ja, schönen Dank, das bringt mir jetzt auch nichts. Das klang für mich so wie Pech gehabt. Der Ananias hat die eine Sünde erwischt, die der Herr gleich bestraft. Hilft mir das? Das führt ja nur dazu, dass ich denke, oh, hoffentlich passiert mir nicht auch sowas. Hoffentlich erwische ich in meinem Leben nicht dummerweise dieses eine Ding, wo der Herr zack. Bringt irgendwie wenig. Am ehesten noch kann ich mir vorstellen, es ist ein Präzedenzfall. Die Gemeinde von Jesus ist gerade erst entstanden. Da heißt es extra noch, alle waren ein Herz und eine Seele. Es passieren enorme Wunder. Kurz vorher bebt die Erde, als die alle zusammen beten. Der Schatten von Petrus heilt Menschen. Also da passieren Sachen, die sind unfassbar. Und dann passiert da mittendrin plötzlich ein Fall von extremer Heuchelei. Also der Teufel versucht da, den Start der Gemeinde von innen heraus zu zerstören. Und Gott macht auf diese Art hier klar, dass das hier keinen Platz hat. Und den Punkt, den kann ich so ein bisschen nachvollziehen, weil ich glaube, Heuchelei ist das, was die meisten Menschen von Christen, von Jesus abhalten. Das habe ich schon so oft gehört. Und ja, wir als Kirche haben halt auch einfach wirklich viel Mist gebaut. Ne? All die vielen Fälle von Bereicherung, von Missbrauch und so. Wie oft ich das auf dem Platz höre, die Christen, ey, das sind doch alles Heuchler. Und ich kann es verstehen. Ich habe einen Punkt als zweiten hier noch rausgeholt. Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir einander nichts vormachen, sondern ehrlich sind mit unseren Schwächen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nur, wie es mir oft geht, dass ich ganz oft denke, dass ich irgendwie alleine bin mit meinen Kämpfen. Und das ist aber Quatsch. Wann immer ich dann doch den Mut hatte, mit jemandem zu reden, war es dann oft so, da meinte du, Josua, danke, dass du es erzählst, ich habe genau das gleiche Problem. Wo ich merke, wow, der Teufel versucht einem so oft einzureden, ey, du bist nicht so gut wie die anderen, du betest nicht so viel oder mit dem Problem hast du zu kämpfen, alle anderen nicht. Alle haben kein Problem mit Alkohol, außer du. Keiner guckt Pornos, nur du. Du bist der Einzige, der im Zorn gegen die Kinder einfach den Zorn nicht im Griff hat. Alle anderen sind, die kriegen das perfekt hin mit der Erziehung. Immer dieser Gedanke, du bist eigentlich der einzige Trottel. Das ist das, was der Teufel dir einreden will, aber das stimmt nicht. Weil wir oft mit den gleichen Sachen kämpfen. Und es ist so gut, wenn es einen Ort gibt, wo wir das einfach sagen dürfen. Und wichtig ist, das ist ein Riesenunterschied zu dem, was Hananias hier gemacht hat. Weil wir verheimlichen Sachen oder wir heucheln oft aus Scham. Aus Angst irgendwie, dass dann was rauskommt und dann denken die anderen vielleicht schlecht über mich. Bei Hananias war das aber anders. Hananias hat was verheimlicht, um die Gemeinde ganz böswillig zu täuschen. Ne, der ist mit dem Ziel in die Gemeinde, wollen wir doch mal sehen, ob wir denen was vormachen können. Wollen wir doch mal sehen, ob wir die so richtig verarschen können. Ne, und stellt sich hier vorne hin und sagt, hier, also wir sind auch dabei. Alles haben wir hergegeben. Preis den Herrn. Amen. Und ne, folgt unserem Beispiel. Ne, gebt auch alles. Ne, das ist eine völlig andere Kiste, als wenn ich mit Sachen kämpfe und einfach Angst habe, es offen zu legen aus Scham. Es gibt diese zwei Arten von Heucheln oder von Verheimlichen, um andere böswillig zu täuschen oder einfach aus Scham. Es bleibt trotzdem am Ende, warum Gott hier so hart reagiert, da kann man viel spekulieren. Mir sind aber ja, zum Schluss einfach noch zwei Sachen dazu wichtig. Der erste Gedanke ist, man kann es nicht wegreden. Gott bestraft hier einen Menschen für seine Tat. Und auch das gehört zum Wesen Gottes. Und wichtig ist aber, wenn man die ganze Bibel liest, das ist was Gott keinen Spaß macht. Der hasst das. Er ringt mit sich. Ne? In der Bibel heißt es, ich habe keinen Gefallen am Tod von Gottlosen. Also der leidet mit darunter, wenn er Menschen auch zur Rechenschaft zieht. Aber er ist und bleibt der Herr über Leben und Tod. Und weiß nicht, dann gibt es viele andere Stellen in der Bibel, aber auch heute, wo man sich irgendwie wünscht, dass Gott härter eingreift und er macht es halt nicht. Auch damit muss ich leben. Wo ich mir denke, meine Güte, also warum kommt denn jetzt nicht der Hammer vom Himmel? Und bei dem hat er es gemacht, dort nicht. Auch das verstehe ich dann nicht. Aber da merke ich, das ist okay. Ich habe keinen Anspruch darauf, Gott immer verstehen zu müssen. Aber es darf mich nicht dazu verführen, es irgendwie wegzureden. Er ist der Herr über Leben und Tod. Und der zweite Gedanke, ich glaube, Jesus folgen, das heißt, auch eine gesunde Ehrfurcht vor ihm zu haben. Es ist ein großer Unterschied zu Angst. Ne, gerade in dem Lied vor uns heißt, da hieß es, Ja, da ging es darum, dass in Gott, ja, wenn wir in Gott sind, da keine Angst mehr Raum hat. Aber eine gesunde Ehrfurcht darf Raum haben. Ne? Ich weiß nicht, wenn du solche Gedanken hast, irgendwie Angst, Fehler zu machen vor Gott oder wenn du dir unsicher bist, ob Jesus dich liebt, weil du halt irgendwie zu wenig stille Zeit in der Woche machst oder was weiß ich, oder weil du oft Dinge machst, die Gott nicht gefallen. Ich sag dir einfach, dieser Text ist nicht für dich heute. Der Hananias, der war nicht den ganzen Tag auf der Hut, so, oh Mann, ich will ja auch Jesus folgen, aber es fällt mir schwer und oh, mit dem Geld, das ist echt, ich will auch gern tun, was Jesus sagt, ich falle so oft hin, oh Mann, naja, mit dem Geld geben wir halt nur einen kleinen Teil, vielleicht ist Jesus damit auch zufrieden. Ich gehe mal hin zum Petrus, lege das dorthin und als ob Gott so wie so ein Tiger auf der Lauer ist und sagt, ha, hab ich dich erwischt. Das ist überhaupt nicht so gewesen. Gott ist nicht so, der auf der Lauer liegt und nur nach dem Punkt sucht, wo er dir richtig eins reinhauen kann. Gott kennt dein Herz und er kennt deine Schwächen. Der Text ist für Leute, die denken, dass sie mit Gott Spielchen treiben können. Das ist eine völlig andere Geschichte. Leute, die ganz böswillig versuchen, was zu täuschen und zu gucken, ha, wollen wir doch mal gucken, ob es jemand mitbekommt. Ja, die sind doch eher alle Steppen hier. Ne? Wir tun jetzt mal hier wie so die ganz großen Könige. Genau, ich komme zum Schluss. Man kann es zusammenfassen. Hananias und Sapphira, die haben ganz bewusst geplant, Gott zu verarschen. Und dem gegenüber ja, stehen viele Geschichten, wo man eben nicht versucht, Gott zu verarschen, sondern wo man sich einfach schämt und Angst hat, verurteilt zu werden oder dass Leute dann schlecht über einen denken. Und deswegen, Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir einander nichts vormachen, sondern ehrlich mit unseren Schwächen sind. Und Heuchelei, das passiert so schnell, auch bei mir merke ich das. Ein kleines Beispiel, was mich aber schon irgendwie genug erschüttert. Wir haben jetzt drei Mädels und dann ist immer so ein bisschen die Frage, wer bringt die Kinder zu Bett? Ich weiß noch, wo wir die erste Tochter bekommen haben, da war mal ein Abend, ich glaube, da hat meine Frau die Nora ins Bett gebracht und ich habe gesagt, ja, das ist cool, ich lese noch ein bisschen Bibel. Hatte ich heute noch nicht geschafft. Und was habe ich in Wirklichkeit gemacht? Das Handy lag da, hat man halt am Handy rumgedattelt. Ja, und dann sitze ich so und dann hört man das Knarren irgendeiner Diele. Du weißt, oh, die Frau kommt zurück. Ach ja, ich wollte ja Bibel lesen, schnell Handy weg, Bibel hin. Total geheuchelt, was für ein Scheiß. Aber ich habe es gemacht. Warum? Aus Scham. Ich habe meiner Frau gesagt, ich lese Bibel und dann habe ich am Handy rumgedattelt und ich wollte nicht, dass sie das mitbekommt. Heuchelei. Aber nicht böswillig. Eine andere Geschichte, aus Scham, aus Angst. Das passiert so schnell. Ich weiß nicht, ob du solche Sachen kennst, wo du einfach nicht willst, ach Mann. Ich möchte euch einfach sagen, ich finde es total cool, wenn wir tolle Sachen mit Gott erleben und in der Gemeinde teilen. Und zugleich ist hier auch Platz für die vielen Kämpfe, wo es halt nicht gut läuft. In der Gemeinde soll Platz sein für Wunder, aber auch für Zweifel und genauso für Anklagen gegen Gott. So, hey, warum machst du das? Warum machst du nichts, Gott? Platz für Zeugnisse, wo jemand von seiner Sucht losgekommen ist und genauso Platz, wo jemand sagen darf, Freunde, ich stecke noch voll drin, ich krieg's nicht hin. Ich dachte mir, dass wir das am Ende noch ganz praktisch machen können. Wir haben es so gemacht, dass jetzt keine Ansagen mehr kommen. Ich werde gleich einen Segen sprechen und dann ist ja, der Gottesdienst zu Ende. Aber was ich gerne anbieten möchte, ich werde mich gleich hier vorne mit hinstellen. Ich glaube, die Moni auch noch. Ich weiß nicht. Ja, genau. Ja, super. Genau. Und das ist einfach ein Angebot. Wir stehen hier vorne, wenn du merkst, oh, da ist was gerade noch in mir berührt. Da habe ich kurz Gesprächsbedarf. Da wünsche ich mir, dass jemand mal für mich betet. Da möchte ich gern was ans Licht bringen. Dann komm gern nach vorne zu Leuten, die genauso gebrochen sind wie du. Ne? Hier vorne, wenn ich und die Moni hier als Segner dastehen, dann nicht, weil wir irgendwie die heiligen Superchristen sind. Nee, wir sind einfach gebrochene Menschen, genauso wie du. Aber wir feiern das, dass in der Gemeinde Platz dafür ist, dass wir mit unseren Schwächen auch zusammenkommen können und füreinander beten können. Genau, ich stehe einfach für die Männer parat, die Moni für die Frauen. Ansonsten hinten, ich glaube, da gibt es immer was zu essen bei euch, richtig? Und was zu trinken. Also genau, wer merkt, war heute nicht mein Thema oder ist fertig, dann quatscht gern hinten. Vielleicht, ja, cool wäre, glaube ich, wenn ihr hier im Raum jetzt nicht die großen, lautstarken Diskussionen anfangt. Einfach damit hier ein Ort noch ist, wo Ruhe ist. Wir werden ein bisschen Hintergrundmusik haben. Genau, du kannst nach hinten gehen, quatschen. Du kannst auch einfach sitzen bleiben und das noch ein bisschen sacken lassen, mit Jesus reden. Du kannst nach vorne kommen, wenn du merkst, da ist was, wo du gerne Gebet brauchst. Und ich möchte gerne zum Schluss euch segnen. Wunderbarerweise nicht in meinem Namen, da würde nicht viel bei rauskommen, sondern in Gottes Namen. Und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass bei dir Platz ist für unsere Schwächen und dass du dafür bezahlt hast. Und ich danke dir, dass du es liebst, uns zu überraschen und zu beschenken. Einfach aus Gnade, völlig unverdient. Und wir dürfen es einfach annehmen, wie so glückliche kleine Kinder. Vater, ich danke dir, dass du durch den Raum hier gehst und jedem deine Hand auflegst. Und da, wo du gerade stehst, ich segne dich in dem Namen von Jesus Christus mit dem Frieden, den nur Jesus geben kann. Frieden, der größer ist als alles, ein schöneres Gefühl als nach jedem dummen YouTube-Film. Ich segne dich mit dem Frieden Gottes, der größer ist als alles, was du verstehen und begreifen kannst. Es segne und behüte dich der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.